Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Herzlich willkommen zu diesem kurzen Podcast. Aktueller Anlass, die Krise in der Bankenwelt. Wie geht's weiter? Worauf muss man achten? Ist es überhaupt eine Krise? Wie sicher ist das Geld bei den Banken? Wie sieht's aus beim Finanzplatz Deutschland, Europa und der Welt? Und ganz aktuell, was machen die Notenbanken? Die amerikanische Notenbank hat ja einen kleinen Zinsschritt am Abend gemacht. Wir sitzen hier in gemütlicher Runde zusammen. Wir haben einen Top-Bundesbanker dabei und einen Top-Vermögensberater. Zunächst einmal zu Ihnen, Professor Franz Benedikt. Sie waren 36 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Bundesbank, unter anderem als Präsident der Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen und zuletzt als Präsident der Hauptverwaltung in Bayern. Ihr letzter Chef lobte Sie als einen kompetenten, glaubwürdigen und gewinnenden Kommunikator. Er sagte aber auch, die Inflation muss wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden. Vorsicht, Wortspiel. Trifft er den Nagel auf den Kopf?
Ja, Herr Nagel pflegt immer den Nagel auf den Kopf zu treffen und in diesem Punkt hat er sicherlich recht. Wir haben eine sehr hartnäckige Inflation, abzulesen an der sogenannten Kerninflation. Die Kerninflation ist die breiter angelegte, in der Wirtschaft verankerte Inflation und die erweist sich, ja, wie soll ich es nennen, als sehr, sehr klebrig. Und das heißt ganz konkret, dass natürlich die Notenbanken, sie haben den gesetzlichen Auftrag, für Preisstabilität zu sorgen. Und auch wenn das Umfeld zurzeit sehr schwierig ist, wir haben ja ein nicht einfaches konjunkturelles Umfeld, wir haben ein zuletzt angespanntes Finanzmarktumfeld bekommen, aber der Kurs der Notenbanken in den USA und auch in Europa muss klar auf Anti-Inflation ausgerichtet sein. Da muss man natürlich mit Augenmaß und Bedacht vorgehen. Es ist ja ein Spagat zwischen Preisstabilisierung, das ist ja unser originäres Mandat der Notenbanken, aber auf der anderen Seite darf man natürlich die Konjunkturstabilität und die Finanzmarktstabilität, die ja jetzt sehr, sehr stark in den Fokus gerückt ist, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Aber klar ist die Justierung auf Anti-Inflationskurs und das wird ein noch lange währender und vor allen Dingen schwieriger und steiniger Weg werden.
Dann holen wir doch mal unseren zweiten Gesprächsgast in die Runde, Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung. Wolfgang, was sind denn die Fragen, die Ihre Kunden momentan stellen? Die kriegen das natürlich auch mit. Wir haben jetzt ein Jahr Inflation, jetzt dann auch aktuell Schwierigkeiten, was das Thema Bankenlandschaft angeht. Brennt da irgendwo die Hütte oder sind Ihre Kunden eigentlich relativ entspannt und gehen gelassen mit der Situation um?
Also zunächst sind die Kunden sehr gelassen und entspannt, weil sich im Grunde genommen diese Schwankungen an den Märkten nicht in den Depots bislang niedergeschlagen haben. Also wir sind nach wie vor etwa mit 1,5% im Plus bei den meisten Depots. Und das, was Aktien oder Anleihen jetzt in der letzten Zeit an Schwankungen hatten, das konnten wir ausgleichen durch eine hohe Gold- und Goldminenaktienquote, sodass die Kunden davon nicht so viel gemerkt haben. Aber richtig ist auch, dass wenn innerhalb von einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen mehrere Banken von der Bildfläche verschwunden sind, so wie jetzt zum Beispiel die Credit Suisse innerhalb von wenigen Tagen als systemrelevant nicht mehr da ist, ist das natürlich schon ein Fakt, der eine gewisse Beachtung findet, will ich mal so sagen. Und darauf müssen wir reagieren. Und natürlich merken die Kunden, dass die Welt in einem gewaltigen Umbruch ist. Aber niemand kann so richtig sagen, worauf das Ganze zusteuert.
Was ist denn das für ein Umbruch und wo führt der hin? Das ist natürlich die große Frage. Professor Benedikt, welche Rolle spielen denn die Banken? Ich will mal so formulieren, mit der Wiederentdeckung der Zinsen funktionieren auf einmal diese klassischen Geschäftsmodelle offensichtlich wieder. Also Geld leihen zu niedrigem Zins, verleihen zu höherem Zins. Wir haben jetzt aber auch die Tage gelernt, dass falsches Fristenmanagement sehr schnell zu Problemen führen kann. Wenn also zu viele Kunden einer Bank an ihr Geld wollen, dann müssen unter Umständen, wie im Silicon Valley passiert, langfristig angelegte Gelder zu schlechten Konditionen verkauft werden. Und dann reicht das Geld immer noch nicht. Es kommt Unruhe auf, es kommt Panik auf, es kommt zum Bankrun. Dieser Bankrun, ist das der Albtraum eines jeden Bankchefs?
Das ist zweifellos der Albtraum. Also zunächst mal ist es absolut richtig, dass natürlich diese Zinswende die Bankenlandschaft insgesamt vor große Herausforderungen gestellt hat. Das ist aber jetzt nichts Neues. Ich darf darauf hinweisen, dass wir in unserem Finanzstabilitätsbericht letztes Jahr schon darauf hingewiesen haben, dass das sicherlich sehr, sehr sportlich wird für die Banken, dass sie also Abschreibungsbedarfe, Wertberichtigungsbedarfe haben auf ihre eigenen Bestände, auf ihre Anlagen. Jetzt muss man aber, Sie sprechen auch ganz allgemein von allen Banken. Also ich glaube, wir müssen schon mal unterscheiden. Die Situation bei der Credit Suisse ist eine ganz andere als bei den restlichen Banken. Da haben wir seit Jahren ein Missmanagement. Da ist jetzt sozusagen mit der Zinswende, das war jetzt noch das Add-on, das also die Credit Suisse dann letztendlich zum endgültigen Scheitern gebracht hat. Außerdem muss man auch die Situation der US-amerikanischen Banken ganz klar unterscheiden von unserem Bank. Die Liquiditätsvorkehrungen, die Eigenkapitalausstattung der europäischen und deutschen Banken, also die regulatorischen Anforderungen, sind hier ganz anders als beim Gros der amerikanischen Banken. Übrigens ist es auch ein Ergebnis der Trumpschen Politik. Er hat nämlich die regulatorischen Anforderungen für Banken unter 250 Milliarden deutlich erleichtert. Und das Ergebnis sehen wir jetzt mit der Silicon Valley Bank. Ja. Die Liquiditätsanforderungen, die wir in Europa haben, haben das Gros der amerikanischen Banken, und das sind ja vor allen Dingen die Regionalbanken, nicht. Streng reguliert in Amerika sind im Prinzip nur die 8 Großbanken. Der Rest, wie sie jetzt in Amerika mit Silicon Valley Bank, wäre in Europa und in Deutschland nicht möglich, weil wir vor allen Dingen ganz klare Anforderungen an das Liquiditätsmanagement der Banken haben und auch die Eigenkapitalausstattung ist anders. Die europäischen und deutschen Banken dürften gar nicht so viele langfristige Anlagen tätigen, wie das jetzt in Amerika der Fall ist. Außerdem, was bei uns noch hinzukommt, dass jetzt diese Verluste, diese Kursverluste bei den Eigenbeständen, wir nennen das sogenannte Depot A, also diese Kursverluste, die aufgrund der Zinssteigerungen jetzt eingetreten sind, die müssen bei uns jetzt schon wertberichtigt werden. Also wenn die Banken verkaufen müssten, wenn sie also Notverkäufe tätigen müssten, würden sie keine zusätzlichen Verluste realisieren. Ganz anders war es ja bei der Silicon Valley Bank. Die hatte ihre Papiere zu 100% bewertet. Und erst als sie es verkauft haben, hat sie gemerkt, welche Abschläge sie hinnehmen muss. Das wäre bei uns so nicht der Fall. Also der Unterschied zwischen den europäischen und deutschen Banken auf der einen Seite und dem Gros der amerikanischen Banken ist schon sehr, sehr signifikant. Und deshalb würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass wir irgendwelche Krisenerscheinungen in Deutschland oder in Europa haben. In der Tat ist es so, dass der Sparkassenpräsident hat ja vor kurzem bekannt gegeben, dass die deutschen Sparkassen momentan 8 Milliarden mehr berichtigen müssen auf ihre Eigenanlagen. Auch der Genossenschaftsverband hat das mitgeteilt. Aber das ist alles im Rahmen der guten Eigenkapitalausstattung, die diese Banken haben, alles abzufedern und aufzufangen. Das Kapital jetzt insgesamt natürlich neu bewertet wird. Ich gehe schon davon aus, dass jetzt Banken aufgrund auch der schwierigeren konjunkturellen Situation bei der Kreditvergabe etwas vorsichtiger werden. Das kann natürlich durchaus sein, dass einzelne Unternehmen, dass die vielleicht schwieriger an Fremdmittel kommen, an Kredite kommen. Grundsätzlich sehe ich jetzt durch die aktuellen Entwicklungen keine zusätzliche Belastung des deutschen und des europäischen Finanzsektors.
Ich höre natürlich relativ häufig die Argumente jetzt zur Zeit, die vorgetragen werden. Diese momentane Krise ist natürlich nicht vergleichbar mit Lehman. Die Banken sind breit aufgestellt, wir haben Stresstests, die Bankenaufsicht schaut genau drauf, alles ist solide. Trotzdem, die Credit Suisse ist zu Grabe getragen worden. Das ist Missmanagement, das ist jetzt aber auch eine Vertrauenskrise, da gab es ganz, ganz schlechte Kommunikation. All das höre ich in diesen Tagen. Ist das nicht gerade deswegen trotzdem vergleichbar mit der großen Krise von damals? Zumindest was eine mögliche Ansteckung und Dimension angeht, weil Bankrun war der Albtraum eines jeden Bankenchefs und eine Vertrauenskrise muss ja dann fast ja Albtraum 2.0 sein.
Ja, ich verstehe Ihre Argumentation und ich verstehe natürlich auch die Unsicherheit in der Bevölkerung. Aber nochmal, die Situation ist wirklich in keinster Weise zu vergleichen. Punkt 1. In der Finanzkrise waren die deutschen und die europäischen Banken voll bis oben hin mit nahezu wertlosen amerikanischen sogenannten Subprime-Titeln, wenn Sie sich noch erinnern können. Ja? Also die Verbriefung von amerikanischen Immobilienkrediten. Das Thema haben wir momentan nicht. Die deutschen Banken haben in ihren Bilanzen solide Wertpapierausstattungen. In der Regel sind es ja Staatsanleihen, ja, die wir ja nach wie vor als 100% sicher ansehen. Zum Zweiten haben wir heute eine ganz andere Eigenkapitalausstattung in Deutschland und in Europa, als das vor dem Ausbruch der Finanzkrise war. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote in Europa war unter 8%. Jetzt sind wir fast bei 16%. Also eine Verdoppelung. Also die Absorptionsfähigkeit, die Resilienz des Finanzsektors insgesamt ist viel, viel höher, als das damals der Fall war. Und lassen Sie bitte mal den Fall Credit Suisse. Das ist ein schwerer Unfall im internationalen Finanzgewerbe, gehörte zu den Top 30 weltweit, braucht man gar nicht reden, aber hat jetzt mit den aktuellen Ursachen für die Probleme in Amerika, nämlich diesen sehr drastischen Zinsanstieg, ich meine, vor einem Jahr war die Fed Fund Rate noch bei 0%, jetzt sind wir bei 5%. Das muss man sich mal, so einen Zinsschock haben wir auch nie in unseren Stresstests simuliert. 500 Basispunkte in keinem Stresstest wurde das jemals simuliert. Also die Banken müssen das jetzt abfangen und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Und in Europa ist es ja nicht viel anders. In einem Dreivierteljahr von 0% auf 3,5%. Auch das haben wir nie in einem Stresstest simuliert. Wir sind immer plus 200 Basispunkte in unseren Stresstest ausgegangen und haben uns angeguckt, was das für Konsequenzen hat. Wenn die Banken und Fest, davon gehe ich jetzt aus, diese Kursverluste auf ihre Eigenbestände, und das ist ja der Kern des Problems momentan, wenn sie das verkraften und sie werden und sie dürften es verkraften, weil, wie gesagt, die Eigenkapitalausstattung sehr, sehr gut ist, dann werden sie ja in the long run von diesen höheren Zinsen ja eher profitieren. Sie müssen jetzt sozusagen durch diese Durchstrecke das aufzufangen, die Kursverluste aufzufangen, und dann werden sie natürlich durch die höheren Zinsen deutliche Ertragssteigerungen haben, weil die Banken profitieren natürlich von gestiegenen Zinsen, weil sie dann im Aktivgeschäft natürlich ganz andere Konditionen einholen können.
Wolfgang Jutz, Banken ist ja das eine. Wie sieht es denn aus mit den Unternehmen? Sind die auch so breit aufgestellt?
Genau, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, wir müssen uns auch auf die konjunkturellen Auswirkungen der Zinsanstiege konzentrieren. Und dabei stellen wir ja schon fest, dass gerade jetzt im Immobiliensektor, das heißt im Bereich der Baufinanzierung, das Geschäft massiv zurückgeht, weil letzten Endes ist eine Zinssteigerung meinetwegen von 1% auf 4% für eine Baufinanzierung für viele eine Vervierfachung. Und somit kommen dann neue Baufinanzierungen tendenziell eher nur für diejenigen in Betracht, die sich das auch leisten können. Somit können wir schon davon ausgehen, dass, wenn die Geldpolitik mit einer gewissen Zeitverzögerung, sagen wir mal von 3 bis 4 Quartalen wirkt, dass es auch Auswirkungen auf die Konjunktur und somit auch auf die Umsätze und die Ertragskraft der Unternehmen letzten Endes haben wird. Und von dem Hintergrund aus achten wir in besonderer Weise aus darauf, und dann in Unternehmen zu investieren oder im Portfolio zu haben, die eine geringe Verschuldung haben, die eine gute Qualität haben und die stabile, strukturell gesunde Geschäftsmodelle. Und ich glaube, man darf diesen Konjunkturaspekt nicht ganz außer Acht lassen, denn es ist schon zu befürchten, dass die Konjunkturentwicklung in Deutschland und in Europa rückläufig ist. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass für Deutschland eine positive Konjunkturerwartung von nur noch 0,2% erwartet wird, vielleicht 0,3. Aber wenn eben diese Zinsanstiege weitergehen, dann dürfte es auch entsprechende Konsequenzen dann haben. Das muss man halt auch mit im Blick haben. Aber die Notenbank muss natürlich vor allen Dingen auf die Inflation achten. Das ist ja ihr Hauptaugenmerk und nicht so sehr auf die Konjunktur. Für die Konjunktur sind eigentlich andere zuständig.
Ja, ich glaube, das hat Christine Lagarde auch nochmal ganz deutlich gemacht. Wenn jetzt ein Markt ein bisschen das Wackeln und das Zittern anfängt, das muss der Markt dann selber regulieren.
Also ganz so ist es nicht, weil wir als Notenbanken ja auch ein Mandat für die Finanzstabilität, wir nennen das die sogenannte makroprudenzielle Aufsicht, Vergleich jetzt zur Bankenaufsicht, der mikroprudenziellen Aufsicht. Die Finanzstabilität können Sie nicht als Notenbanker komplett ausblenden. Warum? Weil natürlich ein instabiler Finanzmarkt die Effizienz Ihrer geldpolitischen Maßnahmen konterkariert. Das heißt also, ohne einen stabilen Finanzmarkt können Sie Ihre Geldpolitik gar nicht durchführen und implementieren. Im Zweifel natürlich immer für Anti-Inflationspolitik, aber der Fokus liegt schon auch auf einen stabilen Finanzmarkt. Also man muss schon mit Bedacht vorgehen. Das, was Herr Jutz gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Das, was für die Notenbanken ja derzeit so schwer ist, abzuschätzen, wie die Geldpolitik mittelfristig wirkt. Denn geldpolitische Maßnahmen haben in der Regel, bis sie in der Realwirtschaft ankommen, einen Timelag von 4 bis 6 Quartalen. Also die ganzen doch sehr drastischen Zinsmaßnahmen, die wir im Spätherbst und im Winter ergriffen haben, deren Wirkung werden wir erst Ende des Jahres sehen. Also das heißt, die Gefahr, dass wir eine deutliche konjunkturelle Abschwächung im zweiten Halbjahr 2023 bekommen, die kann man natürlich nicht ausschließen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass bisher die deutsche Wirtschaft, und das gilt übrigens auch für die US-Wirtschaft, die ist ja nach wie vor extrem robust. Und wenn Sie sich mal anschauen, dass wir 2022 die besten Gewinnergebnisse bei den DAX-Unternehmen hatten in der Geschichte, das zeigt ja, da ist ja Substanz da, da ist eine hohe Robustheit da. Und aus den Gesprächen, die ich ja immer noch mit Bankenvertretern habe, habe ich überhaupt keine Indikation, dass da jetzt große Sorgen vor einer Schwäche in der Wirtschaft, dass da Kreditausfälle befürchtet werden. Natürlich, klar, das hohe Zinsniveau ist eine Herausforderung für die Finanzmärkte, aber auch natürlich für die Realwirtschaft. Aber jetzt müssen wir das mal im historischen Kontext einordnen. Ein Zinsniveau von 3,5-4% ist über die lange Frist gesehen durchaus normal. Ich darf daran erinnern, dass der Hauptrefinanzierungssatz bzw. der Diskontsatz, das war ja damals der Leitzins der Deutschen Bundesbank, in ihrer gesamten Geschichte bei 4% war. Das war normal. Das heißt also, wir werden das, was wir jetzt in Zukunft als New Normal sehen, ist eigentlich das Old Normal. Diese kurze Phase der Null- und Negativzinsen, das wird als kleine Randnotiz in die Wirtschaftsgeschichtsbücher eingehen. Wir kommen jetzt wieder in eine normale Welt und das wird sich einschleifen. Darauf werden sich die Finanzmärkte einstellen und darauf wird sich auch die Wirtschaft einstellen.
Und es ist dann auch normal, dass Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, wenn sie nicht mehr wettbewerbsfähig genug sind. Bei 0% Zinsen haben alle Marktteilnehmer sozusagen überlebt, egal wie hoch die Verschuldung war und egal wie gut ihre Produkte letzten Endes waren. Und so ist es ja dann auch normal, dass eben im Grunde genommen der Markt sich bereinigt. Und diese Bereinigung brauchen wir letzten Endes auch sowohl in der Realwirtschaft als auch, sagen wir mal, in der Finanzwirtschaft. In allen Bereichen ist es normal, dass eben der Markt dann die Spreu vom Weizen trennt, wenn eben entsprechende Zinsen da sind.
Genau, und das sehe ich genauso. Und was wir jetzt erleben, ist, dass Kapital wieder den Marktregeln unterliegt, nämlich dass ein Preis dafür zu bezahlen ist, wie für alle Güter. Das ist eine ganz normale Vorgehensweise in einer marktwirtschaftlichen Ordnung.
Die Schlussfrage, ganz kurz. Ist der Finanzplatz Deutschland sicher?
Also von meiner Seite aus ein ganz klares Ja. Aus den Gründen, die ich vorher schon eingehend beschrieben habe.
Dem schließe ich mich an. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass durch diese Neujustierung der Zinsen sich auch wieder eine neue Bewertung in Vermögensstruktur ergibt. Das ist einfach zwangsweise. Und die Grundprinzipien wie Qualität, Risikostreuung und antizyklisches Handeln haben nach wie vor ihre Gültigkeit und erfordern eben jetzt entsprechende Anpassung.
Franz Benedikt, Ex-Bundesbanker, fast 40 Jahre Bundesbank-Erfahrung, zuletzt Präsident der Hauptverwaltung in Bayern, und Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement. Dankeschön für dieses Interview.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Börsenradio Network AG.